NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. November 1942. Der Todestag der Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach.
Sie war unglaublich anzusehen. Ich wusste gar nichts von ihr und war unendlich beeindruckt von ihrem Aussehen. Für mich sah sie aus wie ein Engel, ein geschlechtloses Geschöpf.
1932 lernt Marianne Breslauer die Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach kennen und ist verzaubert von der ergreifenden Schönheit der jungen Schweizerin.
Alle waren von ihrem Wesen beeindruckt und in erster Linie von ihrem Aussehen.
Breslauer nimmt also das berühmte Foto auf, das Annemarie Schwarzenbach zur Ikone erheben wird. Ernst blickt die 24-Jährige in die Kamera. Ein androgynes Wesen mit klaren Zügen, das kurze Haar zur Seite gescheitelt, in buschikosem Hemd und Pullover. Ihr Gesicht, das zur Hälfte im Schatten liegt, wirkt zugleich rebellisch und trostlos, mit einer Intensität, die noch heute in den Bann zieht.
Diese merkwürdige Traurigkeit in ihr, die hat sie, glaube ich, immer gehabt. Sie liebte auch immer unglücklich. Anders liebte sie nicht gern.
Annemarie Schwarzenbach wurde oft als Engel bezeichnet. Als einer am Abgrund allerdings. Der untröstliche Engel, der schutzlose Engel, der störrische Unglücksengel. Thomas Mann notiert 1938 im Tagebuch über die Freundin seiner Kinder:
Zu Tisch Annemarie Schwarzenbach, verödeter Engel.
Da hatte das Morphium bereits Spuren im schönen Gesicht hinterlassen. Das kurze Leben der Schweizerin, die heute vor 75 Jahren mit nur 34 nach einem Fahrradunfall starb, ist so spektakulär, dass ihr literarisches Werk darüber fast aus dem Blick gerät.
Viele Klischees passten zu dieser Frau. Das Bild einer Schönheit, einer gegen den Strom schwimmenden Frau, einer Jungverstorbenen, einer Lesbe, einer Drogenabhängigen, einer großen Reisenden, sodass sie dann aufgebaut werden konnte, auch zu einer wirklich wahren Kultfigur, über die man Filme drehte, über die Theaterstücke erschienen, über die Romane erschienen.
Der Osnabrücker Literaturwissenschaftler Walter Fenders.
Dass ihr Leben ein wichtiges Stück Kulturgeschichte bedeutet, dass es ein Ausloten von Grenzen einer sich emanzipierenden Existenz bedeutete, das ist ganz klar. Wenn das allerdings dann auf Kosten der künstlerischen Arbeit geht, dann wird das Bild schief.
Seit ihrer Wiederentdeckung in den 80er Jahren sind unendlich viele Studien über sie entstanden, die meist die schillernde Biografie in den Vordergrund gestellt haben. Dabei war Annemarie Schwarzenbach vor allem Schriftstellerin. Eine Schriftstellerin mit großem Talent und hohem Anspruch. Das Schreiben war ja ein existenzielles Bedürfnis.
Wirklich. Ich lebe nur, wenn ich schreibe.
Ihre Romane, Reiseberichte oder Erzählungen waren ihrer Zeit weit voraus. Vieles konnte sie zu Lebzeiten nicht veröffentlichen. Etwa die Novelle »Eine Frau zu sehen«, die sie mit 21 schreibt und in der sie die Liebe zwischen zwei Frauen schildert.
Eine Frau zu sehen, nur eine Sekunde lang. Nur im kurzen Raum eines Blickes, um sie dann wieder zu verlieren, irgendwo im Dunkeln eines Ganges, hinter einer Türe, die ich nicht öffnen darf.
Am 23. Mai 1908 wird Annemarie Schwarzenbach in Zürich geboren, das mittlere von 5 Kindern. Sie stammt aus einer der reichsten industriellen Familien der Schweiz. Ihr Vater Alfred ist Fabrikant für feine Seidenstoffe, die Mutter Renée eine erfolgreiche Konkursreiterin, dazu Tochter eines legendären Generals und einer Gräfin von Bismarck.
Also prominenter und vermögender und kultivierter geht es eigentlich kaum. Politisch waren die Eltern konservativ bis reaktionär, sympathisierten frühzeitig mit den Nazis.
1912 zieht die Familie auf das repräsentative Landgut Bocken am Zürichsee, wo Mutter Renée Hofeld und die Spitzen der Gesellschaft empfängt. Zur Tochter Annemarie, ihrem Lieblingskind, hat sie ein ambivalentes Verhältnis.
Sie hat mich wie einen Buben erzogen und wie ein Wunderkind. Sie ruiniert mich mit ihrer Liebe.
Annemarie besucht keine normale Schule, sondern bekommt, bis sie 15 ist, auf dem Landgut Privatunterricht. So kann sie der herrschsüchtigen, launischen Mutter kaum entkommen.
René Schwarzenbach hat schon die Kindererziehung mit der Pferdeerziehung verwechselt. Sie war eine ausgezeichnete Pferdeerzieherin, aber das funktioniert natürlich bei Menschen nicht.
Annemaries Großneffe Alexis Schwarzenbach hat sich als Historiker mit seiner berühmten Verwandten beschäftigt. Dabei stieß er immer wieder auf die schwierige Mutterbeziehung.
Es ist ein fataler Kreislauf zwischen Liebe und Hass und Leid und Mitleid. Es hat sicher damit zu tun, dass Annemarie Schwarzenbach eine starke Leidensästhetik hatte. Also das Leiden war wichtig.
Die Gedanken, die verloren sind in mir wie traurige Kinder, sammeln sich auf den weißen Blättern. Ich kann sie nicht behalten, denn sie würden mich quälen. Oft höre ich sie weinen und sie rütteln an meinem Herzen und begehren Einlass. Was hilft es mir, mich zu verschließen? Kalt bin ich und ich friere durch mein eigenes Kaltsein. Und das Frieren ist Einsamkeit. Ich liebe meinen Schmerz.
Heißt es in einem ihrer frühen Texte, dem Märchen von der gefangenen Prinzessin. Das vielseitig begabte Mädchen soll eigentlich Pianistin werden. Doch Annemarie schreibt lieber, was die Mutter gar nicht mag. René Schwarzenbach lebt auf Bocken ganz offen mit ihrer Freundin, der Wagner-Sängerin Emmy Krüger, zusammen. Dass die Tochter sich ebenfalls zu Frauen hingezogen fühlt, findet sie dagegen unpassend.
Dahinter stand ganz simpel die Angst vor einer Beschädigung dieses guten Rufes der Familie.
1930 lernt Annemarie die Geschwister Erika und Klaus Mann kennen, die zu den wichtigsten Menschen in ihrem Leben werden. Auch wenn die beiden das liebe Schweizer Kind immer ein bisschen von oben herab behandeln. Während sie mit Klaus eine Seelenverwandtschaft verbindet, wird Erika zu ihrer großen, unerfüllten Liebe.
Erika war sowieso eher die coolere und vernünftigere, die wohl Distanz zu wahren wusste. Vielleicht auch um der Übermacht der Gefühle, die ihr entgegenschlugen, Herrin zu bleiben.
Annemarie ist knapp 23, als sie 1931 ihr Studium in Zürich und Paris mit einer Dissertation zur Geschichte des Oberengadins abschließt. 2 Monate später erscheint ihr erster Roman »Freunde um Bernhard«, der sehr wohlwollend aufgenommen wird. Doch alle Erfolge helfen nichts gegen die Traurigkeit, die sie aus heiterem Himmel überfällt. Im Herbst zieht sie nach Berlin, wo sie sich in die Bohème-Szene stürzt, viel zu viel trinkt und zahlreiche Affären hat. Bald nimmt sie auch zum ersten Mal Morphium, von dem sie schnell abhängig wird.
Mohnharz, gaukelnde Blütenpracht, Windgluten und Augentrost. Das Herz wird kalt und gleitet wie ein Delfinschatten über die geölten Wogen. Von Insel zu Insel bis zu den Polen und hebt und senkt sich still im Hafen zwischen den Moosriffen und Perlmuscheln.
Immer wieder wird Annemarie Schwarzenbach Entziehungskuren in Schweizer Luxuskliniken machen. Immer wieder wird sie rückfällig. 1935 unternimmt sie einen Selbstmordversuch, dem weitere folgen. An Klaus Mann schreibt sie:
Das Leben zerfetzt sich mir in 1000 Stücke.
Freundinnen wie Erika Mann oder Marianne Breslauer sind von den Leiden des Schweizer Prinzesschens auch schon mal genervt.
Wie dann die Nazis kamen, dann wurde man ein bisschen ungeduldig mit den allergrößten Sorgen von Menschen, die eigentlich in unseren Augen gar keine hatten. Ich selber, die keine Staatsangehörigkeit, keinen Beruf, alles nicht mehr hatte, konnte das dann auch gar nicht mehr hören. Es verdross mich.
Andererseits muss man sehen, sie kämpft ja dagegen an. Sie ist literarisch produktiv, sie ist journalistisch produktiv. Soweit es geht, unterstützt sie den antifaschistischen Kampf.
Als Erika Mann mit ihrem Kabarett Die Pfeffermühle in Zürich gastiert, stören rechtsnationale Vertreter der Familie Schwarzenbach die Vorstellung mit Trillerpfeifen und lösen einen Tumult aus. Annemarie stellt sich sofort auf Erikas Seite und riskiert den Bruch mit den Eltern. Außerdem unterstützt sie Klaus finanziell bei seiner Exilschrift Die Sammlung, für die sie auch selbst gern schreiben würde. Doch ihre lyrische Prosa passt weder in sein Programm noch in das der Verlage dieser Zeit.
Die deutschsprachige Exilliteratur hat nun wirklich andere Schwerpunkte. So kann man sich erklären, dass sie mit diesen Texten nicht reüssierte.
Weil sie ihre literarischen Werke nicht veröffentlichen kann, konzentriert sie sich zunehmend auf die journalistische Arbeit. Annemarie Schwarzenbach wird zur Reisereporterin und Fotografin.
Und da hat sie in der Schweiz in den 30er Jahren eine unglaubliche Karriere gemacht.
Als unheilbar Reisende zieht sie von Land zu Land. Über die Türkei nach Syrien und in den Iran, nach Afghanistan und Indien, in die Sowjetunion und die USA, zuletzt in den Kongo. Rund 5000 Fotos und etwa 300 Reiseberichte entstehen. Wobei sie auch immer wieder versucht, das Format der klassischen Reportage zu durchbrechen.
Indem sie fiktionales, erzählerische Momente eingebracht hat, die stark von Erinnerungen, von Assoziationen, von Träumen, von Visionen zehren, die von einer ganz anderen Seite her eben versuchen, das Fremde in den Griff zu kriegen.
Die Reise lüftet ein wenig den Schleier über dem Geheimnis des Raums. Und eine Stadt, magisch unwirklichen Namens, Samarkand die Goldene, Astrachan oder Isfahan statt des Rosenöls, wird wirklich im Augenblick, da wir sie betreten und mit unserem lebendigen Atem berühren. Das Pflaster von Damaskus hallt unter unserem Schritt. Die Hügel von Erzurum leuchten im Abendschein.
Ihr Sehnsuchtsland ist Persien, wo sich Annemarie Schwarzenbach mehrfach über längere Zeit aufhält. So heiratet sie 1935 in Teheran einen französischen Diplomaten.
Eine Heirat, die Ruhe bringen sollte, auch in die familiären Verhältnisse. Deswegen hat sie einen schwulen Ehepartner sich ausgesucht, Claude Clark, der sehr verständnisvoll war.
Doch die 27-Jährige merkt schnell, dass sie als Diplomatengattin eine Fehlbesetzung ist. Wieder nimmt sie Drogen. Ihre innige Beziehung zur lungenkranken Tochter des türkischen Botschafters endet mit deren Tod. Die Erlebnisse dieser Zeit spiegeln sich in ihrem Hauptwerk »Das glückliche Tal«, einem kühnen Versuch über die grundsätzliche Einsamkeit und Verlorenheit des Menschen. Schwarzenbach-Experte Walter Fähnders:
Es ist ein romanartiges Gebilde, es ist ein Steinbruch. Es geht um Erinnerungsstücke ans Orientalische. Es geht um Erfahrungen der Fremde, um eine Textmontage heterogener, unterschiedlichster Assoziationsfragmente. Und ganz zum Schluss erscheint ein richtender Engel.
Ich sah den Engel am Flussufer sitzen, unbeweglich, seiner Wolke entkleidet. Endlich näherte ich mich ihm und sagte schüchtern: Dein Mantel, er ist davongeschwebt. Da lächelte er. Ich sah, dass er lächelte. Was kümmert dich meine Wolke? In der grauen Dämmerung endlich erlosch sein mildes Licht.
Sie will der dichterischen Sprache seherisches, prophetisches, visionäres abverlangen. Die Magie von Sprache und die Magie von Dichtung, die muss der Dichter erreichen. Da experimentiert sie und dazu überschreitet sie traditionelles Schreiben, was in der deutschsprachigen Literatur der 30er Jahre wirklich einzigartig ist.
Zugleich wird sie immer rastloser. Annemarie Schwarzenbach fährt durch die USA und schreibt engagierte Sozialreportagen, reist nach Osteuropa, unternimmt mit der Ethnologin Ella Mayar eine abenteuerliche Autotour nach Afghanistan. Ein zweiter Amerika-Besuch endet 1940 im Desaster. Die 32-Jährige wird von schweren Depressionen gequält. Nächtelang läuft sie weinend durch New York. Als sie eine Freundin würgt und im Hotel randaliert, wird sie des Landes verwiesen. Die Familie will sie in der Schweiz aber auch nicht mehr haben.
Es wurde ein Ort gesucht, wo man sie quasi hin exilieren konnte. Und das war dann Belgisch-Kongo, möglichst weit weg von zu Hause. Das war das Interesse der Mutter insbesondere.
Obwohl auch ihr Afrika-Abenteuer nicht besonders glücklich verläuft, kehrt sie im Sommer 1942 mit einem Koffer voller Manuskripte und großen Plänen zurück.
Jedenfalls hat sie sich zurückgezogen nach Sils. Das ist ein wunderbar gelegenes Haus mit Blick auf den Silser See. Da arbeitete sie intensivst an ihrem Prosagedicht Mark.
Doch dann hat sie den verhängnisvollen Fahrradunfall. Beim übermütigen Versuch, freihändig zu fahren, stürzt die 34-Jährige und schlägt mit dem Kopf auf einen Stein. Wie Großneffe Alexis Schwarzenbach herausgefunden hat, stellt der behandelnde Arzt eine folgenschwere Fehldiagnose. Er meint, einen schizophrenen Schub zu erkennen.
Daraufhin wurden der Patientin alle die Sachen gemacht, die man eben damals glaubte, Schizophrenen anzuhören zu müssen. Das heißt, sie wurde mit Elektroschocks, Insulinkuren und künstlichen Komas gequält. Diese 4 Wochen Fehlbehandlung müssen die Hölle gewesen sein.
Die Mutter holt sie schließlich aus der Klinik und bringt sie nach Sils, wo Annemarie Schwarzenbach am 15. November 1942 stirbt. René Schwarzenbach fotografiert ihre Tochter auf dem Totenbett. Eine uralte Frau mit hochgebundenem Kinn. Das letzte Bild des untröstlichen Engels.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Annemarie Schwarzenbach, die heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.